Wozu lebst du? Wenn dir jemand heute Morgen diese Frage gestellt hätte, was hättest du geantwortet? Es gibt viele Antworten auf diese Frage und es gibt auch viele Möglichkeiten, diese Frage anhand der Bibel zu beantworten. Manche von euch würden vielleicht sagen, ich bin dazu da, um gute Werke zu tun. Epheser 2,10, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Okay, ist nicht falsch. Andere würden sagen, ich bin da, um den Missionsauftrag auszuführen. Matthäus 28, 18, 19, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch nicht verkehrt, steht auch in der Bibel. Andere würden sagen, was Alex gesagt hat, mit dem Kolosserbrief antworten. Ich bin für Christus geschaffen, ich lebe für ihn. Ist auch richtig. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und ja, zentrale Fragen werden nicht nur an einer Stelle beantwortet, sondern man findet sie immer wieder in der Schrift. Aber ich möchte mit euch heute ganz an den Anfang gehen. Wenn ein neues Produkt vorgestellt wird, dann wird das, was am Anfang darüber gesagt wird, das ist das Wichtigste. Warum gibt es das? Was soll das machen? Was soll es können? Welches Problem soll es lösen? Und so werden die grundlegenden Fragen über den Menschen ganz am Anfang beantwortet. Wozu ist der Mensch da? Wir haben im ersten Buch Mose einen Überblick über die ganze Schöpfung gehabt. Am Anfang war Gott und sonst nichts. Gott schuf das Universum. Er schuf alles, was wir heute sehen, aus dem Nichts. Er schuf die Erde. Er trennte Wasser und Land, er schuf Tiere, Pflanzen, die ganze Umgebung, Bäume, Sträucher, das ganze Gewächs, was uns zur Nahrung dient. Und am sechsten Tag den Menschen. Und dort haben wir schon gesehen, dass der Mensch heraussticht aus der Schöpfung. Gott hat den Menschen in seinem Abbild geschaffen. Wir haben drei Predigten darüber gehört, dass der Mensch Gottes Abbild ist, um ihn zu repräsentieren, um als Stellvertreter Gottes auf der Erde zu sein. Er ist Gottes Abbild als Mann und als Frau in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und er ist Gottes Abbild, um zu herrschen und zu genießen. Und nachdem Mose diesen großen Überblick, den chronologischen Schöpfungsbericht abgeschlossen hat, schwenkt er seine Linse im zweiten Kapitel und setzt den Fokus auf die Erschaffung des Menschen. Bibelkritiker nehmen diese teilweisen Wiederholungen oder vielleicht auf den ersten Blick Widersprüche als Anlass, um eine Theorie über mehrere Quellen aufzustellen. Sie sagen zum Beispiel, ein hebräisch Gelehrter, E.A. Speiser, sagt dazu, im anderen Fall, also im Kapitel 1, meint er damit, war der Mittelpunkt der Bühne der Himmel und der Mensch war nur ein Element in einer kosmischen Abfolge majestätischer Handlungen. Also es ging ums große Ganze und der Mensch war irgendwo mittendrin. Hier in Kapitel 2 steht die Erde im Vordergrund und der Mensch im Mittelpunkt des Interesses. Und in der Tat ist eine auf die Erde bezogene und lebhaft persönliche Herangehensweise eines der herausragenden Merkmale des gesamten Berichts. Soweit, so gut. Aber dann schreibt er, diese weitreichende Abweichung in der zugrunde liegenden Philosophie allein würde ausreichen, um den Leser zu warnen, dass es sich anscheinend um zwei verschiedene Quellen handelt, eine mit dem Himmel im Mittelpunkt und die andere mit der Erde im Mittelpunkt. Speiser macht eine ganz richtige Beobachtung, dass Kapitel 1 das große Ganze im Blick hat, das ganze Universum und die Schaffung des Menschen nur kurz und knapp abgehandelt wird. Und 1. Mose 2 hat die Schaffung des Menschen zum Fokus. Das ist alles richtig. Aber aus dieser Beobachtung macht er einen Schluss, dass dort zwei verschiedene Quellen involviert sind. Wie kommt er darauf? Er begründet es nicht. Das ist einfach eine Annahme, die nicht weiter erläutert wird. Und die eine wird Quelle P genannt, die priesterliche Quelle für den ersten Schöpfungsbericht, wie Sie sagen, und die Quelle J von den Jahwisten. Wir werden gleich sehen, warum sie diesen Namen nehmen, für den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Und Genau, es gibt keine Begründung für diesen Sprung von der Beobachtung zu der Schlussfolgerung. Und das allein reicht aus, um zu sagen, Mose hat hier irgendwelche externen Quellen gehabt. Dabei nennen sowohl das Alte als auch das Neue Testament wiederholt Mose als Autor der Gesetzesbücher, der fünf Bücher Mose, wie wir sie kennen. Und die Frage ist natürlich, auf welche Quellen soll er denn zugegriffen haben? Wer war denn dabei, als Gott die Erde schuf? Wer hat denn da mitgeschrieben? 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Diejenigen, die beim Seminar von der Glaubwürdigkeit der Schrift dabei waren letzte Woche, haben diesen Vers wahrscheinlich mehrfach gehört. Dort steht: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag aufbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das gilt auch für 1. Mose, Kapitel 1 und 2. Getrieben vom Heiligen Geist hat Mose den Schöpfungsbericht sowohl in Kapitel 1 als auch in Kapitel 2 aufgeschrieben. Und durch das, was der Geist Gottes ihm offenbart hat, kein Mensch war dabei, sondern Gottes Geist hat es Mose offenbart. Und wie Apostelgeschichte 7, Vers 22 deutlich macht, war Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und mächtig in Wort und Werken. Er hat es nicht irgendwoher gesammelt und aufgeschrieben und auch nicht ohne Verstand irgendwas hingeknallt, wo er nicht von wusste, was er da schreibt, sondern er war ein gelehrter Mensch. Er hat die beste Ausbildung bekommen, die man kriegen konnte zu der Zeit am ägyptischen Königshof, und war auch aus menschlicher Sicht mehr als fähig dazu, diese Bücher zu schreiben. Aber die Frage ist trotzdem gerechtfertigt: Warum gibt es dieses Kapitel 2 in der Bibel? Reicht es nicht aus mit diesen Fakten aus Kapitel 1, die wir gesehen haben? Warum platziert Gott hier dieses Kapitel mit dem Fokus auf den Menschen? Jeder Abschnitt in der Bibel hat eine Absicht, und ja, alles, was Gott geschrieben hat, verfolgt ein Ziel, so wie wenn du eine E-Mail schreibst und deinem Lieferanten sagst: Hier, am Dienstag wollen wir mit der Produktion von unserem neuen Produkt starten, dein Teil fehlt noch. Dann willst du ihm sagen: Bitte mach irgendwie, stell sicher, dass das Teil am Dienstag früh da ist. Du hast eine Absicht mit dem, was du schreibst. Und genauso hat 1. Mose 2 eine Absicht. 1. Mose 1 hat die Absicht, Gott als Schöpfer zu proklamieren. Gott ist der Schöpfer, kein anderer Gott, nicht die Evolution, nicht der Zufall, kein mystisches Wesen, kein sonst wer, sondern Gott, der Gott der Bibel. Er hat die Welt geschaffen. Elohim, das ist der Name, der im ersten Kapitel für Gott gebraucht wird und wird einfach mit Gott übersetzt in unseren deutschen Übersetzungen. Gott sprach, so beginnt jeder einzelne Schöpfungstag. Und Elohim betont die Größe, die Allmacht Gottes, Gott, der Allmächtige, der Höchste, Gott, der über allem und jedem steht. Und wenn wir gleich das zweite Kapitel lesen und ihr aufmerksam zuhört, werdet ihr merken, dass dort ein anderer Gottesname verwendet wird. Oder mit einem Zusatz besser gesagt. Es ist nicht mehr nur von Elohim, von Gott die Rede, sondern Gott, der Herr, wird jedes Mal an den 11 Stellen, wo der Name Gottes im Kapitel 2 vorkommt, verwendet. Yahweh Elohim im Hebräischen. Also immer noch der Name Elohim mit dem Zusatz Yahweh. Yahweh, viele von euch wissen das, ist der Name, mit dem Gott sich vorstellt, als er Mose im brennenden Dornbusch begegnet. 2. Mose 3, Vers 14 und 15 lesen wir: Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, und hier steht das Wort Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott stellt sich vor als der Ich Bin, der Gott, der ewig ist und sich nie verändert, der selbst existent ist, der keinen braucht und niemanden nötig hat. Und dann sagt er zu Mose, der Herr, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, das ist mein Name ewiglich. Und im Gegensatz zu Elohim betont Yahweh, wie wir hier sehen, die persönliche Beziehung, die Gott zu den Menschen hat. Yahweh ist der Gott ihrer Väter, er ist der Gott Abrahams, er ist der Gott Isaaks, er ist der Gott Jakobs und Yahweh ist der Name, mit dem Gott selbst will, dass Israel, sein Volk, an ihn denkt von Generation zu Generation. Gott wollte vom Volk Israel nicht als ein ferner, großer, mächtiger Gott, der irgendwie alles geschaffen hat und irgendwo auch da ist, gekannt werden. Ja, das ist richtig, das ist Gott. Aber hier in der Begegnung mit Mose macht Gott deutlich, woran ihm wirklich etwas liegt. So wie er der persönliche Gott Abrahams war, in Hebräer Brief lesen wir, dass Abraham der Freund Gottes genannt wurde und wie er der Gott Isaaks und Jakobs war, so will er ein persönlicher Gott sein für sein ganzes Volk. Die Beziehung zu Gott sollte nicht eine kalte, respektvolle Beziehung sein, sondern eine innige, vertraute Beziehung. Natürlich hat Gottesfurcht auch einen Platz darin. Zurück zu 1. Mose 2. Wie schon gesagt, jedes Mal, wenn der Name Gottes in Kapitel 2 verwendet wird, wird Yahweh Elohim verwendet, 11 Mal. Und allein das macht schon deutlich, worum es hier geht. Es geht darum, dass Gott deutlich macht, ich bin nicht nur der Chef dieser Welt, der alles ins Dasein gerufen hat, der die Erde regiert, sondern ich bin der persönliche Gott, der mit dem Menschen in eine Beziehung tritt. Er hat den Menschen nicht irgendwie geschaffen und lässt ihn jetzt machen, sondern er will bei ihnen sein und ihr persönlicher Gott sein. Und somit beantwortet Kapitel 2 die am Anfang gestellte Frage, wozu wurde der Mensch geschaffen? Wozu lebt der Mensch? Wir werden heute sehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um in seiner Abhängigkeit zu leben und in Gemeinschaft mit ihm. Der Mensch geschaffen für Gott. Das ist das Thema, was wir uns heute ansehen werden. Und der Abschnitt findet ihr in 1. Mose Kapitel 2, Vers 4 bis 17. In folgenden 3 Punkten werden wir sehen, dass Gott den Menschen in Abhängigkeit von ihm schafft. Erstens, Gott schafft den Menschen als sein Gegenüber. Zweitens, Gott bestimmt die Umgebung des Menschen. Und drittens, Gott fordert Glauben und Gehorsam vom Menschen. Gott schafft den Menschen als sein Gegenüber. Wir lesen die Verse 4 bis 7 aus 1. Mose 2. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Himmel, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig auf von der Erde und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Text beginnt mit einer Zusammenfassung vom Schöpfungsbericht im 1. Kapitel. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde. Und der Ausdruck, dies ist die Geschichte von, ist ein immer wiederkehrender Ausdruck im 1. Buch Mose, auf Hebräisch Toledot. Und damit hat Mose das 1. Buch Mose, Genesis, gegliedert. Immer wo dieser Ausdruck vorkommt, fängt ein neuer Abschnitt an. Das hat uns Matthias in seiner einleitenden Predigt zu 1. Mose erklärt. Und hier beendet Mose also den ersten Akt, die Erschaffung von Himmel und Erde, und geht zum nächsten Toledot, zu dem Akt über Adam, den Menschen über. Und dieser Akt geht bis zum Beginn des 5. Kapitels, wo das nächste Toledot vorkommt, 1. Mose 5, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Und wenn man diesen Ausdruck also als Zusammenfassung und Abschluss vom Schöpfungsbericht sieht, im Hebräischen ist das ein eigenständiges Konstrukt, das hängt nicht mit dem anderen Halbsatz zusammen, dann beginnt der nächste Abschnitt mit den Worten, Vers 4b, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Ja, in Vers 4b kommt das erste Mal, oder es ist schon Vers 5, kommt das erste Mal der Name Jahwe vor. Auch das spricht dafür, dass hier dass dieser Halbsatz zum neuen Toledot ab Vers 5 gehört. Und man könnte sagen, dass Mose hier mit sagt, zu der Zeit, als Gott Jahwe Erde und Himmel machte, da gab es noch keinen Strauch auf dem Feld, gab es noch kein Kraut, es hat noch nicht geregnet, die Erde war noch unbebaut. Er hatte die Bäume und die Sträucher geschaffen, aber es fehlte etwas. Es fehlte der Mensch, um das Land zu bebauen, Ackerbau zu betreiben und die Erde nützlich zu machen. Und auch den Regen gab es zu der Zeit nicht. Man kann davon ausgehen, dass das Klima auf der Erde bis zur Sintflut ganz anders war als heute, als wir das heute kennen. Es gab keinen Regen und auch keine Wetterextreme. Und wahrscheinlich herrschte ein subtropisches Klima auf der ganzen Erde, so wie wir das aus einigen Gegenden kennen. Und die Erde wurde vom Tau bewässert. Auf jeden Fall war es den Menschen nicht kalt ohne Kleidung. Übrigens, während des Kalten Krieges wurden in Grönland Bohrungen durchgeführt. Man hat versucht, das zu untersuchen, was befindet sich unter diesem dicken Eis. Und dort, in dem, was man da rausgeholt hat, hat man Pflanzenfossilien und andere Pflanzenrückstände gefunden, die diese These bestätigen, dass auch dort irgendwann einmal ein warmes, subtropisches Klima geherrscht hat. Mit der Sintflut änderte sich das Klima grundlegend auf der Erde. Wir werden noch dazu kommen in 1. Mose 7. Aber das nur am Rande, um zu zeigen, man findet immer wieder in der Wissenschaft, in älteren und neueren Expeditionen und Untersuchungen, Forschungen, immer wieder Beweise und Hinweise, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Also, das Land wurde geschaffen, um vom Menschen bebaut zu werden. Es war unvollständig ohne den Menschen. In Vers 7 lesen wir dann, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir haben bereits gesehen, dass der Mensch anders geschaffen wurde als die Tiere. In meiner letzten Predigt hatte ich gesagt, dass Gott den Menschen im Gegensatz zu den Tieren selbst gebildet hat und die Tiere nur durch sein Wort gebildet hat. Aber mir ist dann aufgefallen, in Vers 19 im zweiten Kapitel steht, dass Gott auch die Tiere des Feldes und Vögel des Himmels gebildet hat und aus dem Staub der Erde. Und das muss ich hiermit korrigieren. Der Unterschied bleibt dennoch, dass Gott dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase haucht. Die Tiere haben auch eine Seele, sind nicht passiv wie Pflanzen, sie sind aktiv, das haben wir uns auch angeschaut. Aber im Gegensatz dazu hat Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen und ihm den Odem des Lebens in seine Nase geblasen und dadurch wurde er lebendig. Und dadurch hat der Mensch auch eine Unsterblichkeit, seine Seele wird ewig leben, weil sie von Gott stammt, der ewig ist. Und nicht von dem vergänglichen Erdenmaterial. Und indem Gott ihm den Odem des Lebens einhaucht, nachdem er ihn in seinem Bild geschaffen hat, schafft er ihn für die Gemeinschaft mit sich selbst. Nach diesem Vers ist der Mensch aus zwei Komponenten, kann man sozusagen, geschaffen, aus einem materiellen Teil und einem immateriellen Teil. Staub von der Erde wurde zu dem Körper und der Odem des Lebens wurde, damit hat Gott die Seele geschaffen, den immateriellen Teil. Und Prediger 12, Vers 7 macht deutlich, dass beim Tod diese beiden Teile wieder getrennt werden. Der Staub kehrt zur Erde zurück und der Geist zu Gott, der ihn gegeben hat. Es werden in der Bibel noch andere Ausdrücke gebraucht, um diesen immateriellen Teil des Menschen zu beschreiben. Das Wort Herz finden wir unzählige Male in der Bibel, um die Kommandozentrale des Menschen zu beschreiben. Das alles, was in den Menschen vorkommt, geht im Herzen, spielt sich im Herzen ab. Dann redet die Bibel von der Seele, wie wir hier in Vers 7 gelesen haben. Sie redet vom Geist, wie wir im Prediger gesehen haben. Sie redet im Verstand, in den Sprüchen und vielen anderen Stellen. Und all diese Ausdrücke beziehen sich irgendwie auf den inneren Menschen, den immateriellen Teil des Menschen. Man darf das jetzt aber nicht so streng auseinanderdividieren, als würde es da den Körper geben und dann kommt die Seele und der Geist und irgendwo ist auch noch das Herz und der Verstand. Das geht ein bisschen zu weit, sondern der Fokus liegt darauf, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist. Er ist Körper und Seele, er ist materiell und immateriell. Aber das gehört zusammen. Und die Trennung, der Tod, ist etwas Unnatürliches. Es trennt, was zusammengehört. Und in der Auferstehung nach dem Tod wird der Mensch wieder einen Körper bekommen. Entweder um in der Ewigkeit bei Gott zu sein oder in der Ewigkeit in der Hölle, auch mit einem Körper. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat, mit einem materiellen und einem immateriellen Teil. Und der Mensch war vollkommen, er war perfekt. Es war sehr gut, hat Gott gesagt, was er gemacht hat. Und er lebte innerhalb von Gottes Schöpfung und in Beziehung zu Gott. In dem nächsten Punkt sehen wir uns jetzt an, wie diese äußere Umgebung aussah, wo Gott den Menschen hingestellt hat. Gott bestimmt die Umgebung des Menschen. Das ist der zweite Punkt. Wir lesen die Verse 8 und 9 aus Kapitel 2. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat als sein Gegenüber, das in einer Beziehung zu ihm steht, ist Gott noch nicht fertig. Gott sorgt ganz individuell für den Menschen, indem er persönlich einen Garten für ihn anpflanzt. Er setzt ihn dort rein. Und auch darin hat Gott den Menschen anders. Er geht mit ihm anders um als mit den Tieren. Die Tiere hat er geschaffen, sie bevölkern die Erde, sie bauen sich Höhlen und Nester und das läuft. Natürlich erhält Gott jedes Atom am Leben und auch die Seele der Tiere. Kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott was mitbekommt. Aber um den Menschen kümmert er sich ganz besonders. Er sorgt für ihn, indem er ihn in ein fruchtbares Gebiet ansiedelt. Viele Bäume lässt er wachsen, die nicht nur gut zur Nahrung sind, sondern auch lieblich anzusehen. Auch hier sehen wir, dass Gott den Menschen als eine Einheit aus Körper und Seele gemacht hat. Er gibt ihm nicht nur das Nötigste zum Überleben, irgendwie ein Manna, das an jedem Baum hängt, sondern es sind unzählige verschiedene Bäume, gut zur Nahrung, verschiedene Sachen, die er essen kann, aber er sorgt sich auch um seinen inneren Menschen. Die Sehnsucht nach Schönheit, die Freude an einem schönen Garten mit prallen Früchten gefüllte Bäume, ein kleines Bächlein, das durch die Idylle des Gartens fließt, das Plätschern des Baches, all das hat Gott in den Menschen hineingelegt und Gott schafft diese Umgebung, wo der Mensch sich wirklich wohlfühlt, wo er etwas Schönes sehen kann, wo er sich freuen kann an den Dingen, die Gott gemacht hat. Zwei von den Bäumen, die Gott gemacht hat, werden ausdrücklich genannt, der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum des Lebens, das lesen wir dann in Kapitel 3, Vers 22, würde dazu führen, dass der Mensch ewig leben würde. nach dem Sündenfall und nachdem die ersten beiden Menschen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten, sperrte Gott die Menschen aus dem Garten Eden aus, dazu kommen wir noch, und ließ den Garten bewachen, damit die Menschen nicht mehr zu diesem Baum des Lebens gelangen konnten. Wahrscheinlich mit der Sintflut wurde der Garten Eden zerstört und so gibt es heute weder diesen Garten noch den Baum des Lebens mehr auf dieser Erde. Das nächste Mal, wo wir diesen Baum finden, ist in Offenbarung 22. Vers 2 lesen wir, und in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Hier, wenn Gott die Erde wiederherstellt, eine neue Erde und einen neuen Himmel macht, gibt es wieder einen Baum des Lebens. Und hier sieht man, dass der Baum des Lebens also ein Baum gewesen ist, dessen Früchte anscheinend den Alterungsprozess des Menschen aufhalten, dass er nicht stirbt, und seine Blätter dienen zur Heilung. Gottes Absicht mit der Erschaffung des Menschen war nicht, ihn in diese Erde zu stellen, auf die Erde, dass er ein paar Jahre sich abmüht und ackert, bis er dann irgendwann tot umfällt, stirbt und begraben wird. Nein, seine Absicht war, dass der Mensch ewig lebt, und zwar in Gemeinschaft mit ihm. Nun, wenn wir die Welt heute ansehen, ist nicht schwer zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Und wir werden uns im dritten Kapitel ausführlich mit dem Sündenfall und dessen Folgen beschäftigen. Was ist da passiert, dass dieser paradiesische Zustand, den Gott geschaffen hat, nicht mehr da ist? Aber trotzdem dürfen wir das Kapitel 2 nicht einfach so beiseite legen, weil das Kapitel 2 zeigt uns, wozu Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, seine Bestimmung, und die hat sich nicht geändert. Daher müssen wir genau hinschauen, um genau das zu verstehen. Was hat Gott sich mit all dem gedacht? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen begegnet uns am Ende unseres Abschnittes nochmal. Das werden wir uns da nochmal ansehen im dritten Punkt. Jetzt gehen wir mal zu den Versen 10 bis 14. Dort wird uns der Garten noch ein bisschen näher beschrieben. Da steht ab Vers 10, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu 4 Hauptströmen. Der erste heißt Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolochharz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Was wäre ein Garten ohne Wasser? Jeder, der einen Garten hat, vielleicht ein bisschen Gemüse angepflanzt hat, der weiß, welche Unmengen von Wasser man braucht, damit etwas wächst. Und so sorgt Gott auch dafür, indem er den Garten Eden in ein wasserreiches Gebiet gestellt hat. 4 Ströme, also 4 Flüsse werden hier genannt, die von Eden ausgehen. Und die deutsche Übersetzung erweckt hier den Anschein, dass die Quelle dieses Flusses oder dieser 4 Flüsse innerhalb des Gartens liegt und er sich dann aufteilt und zu 4 Flüssen wird. Dass ein Strom aus Eden herauskommt, um den Garten zu bewässern, scheint rein logisch ein bisschen schwierig, weil der Garten ja in Eden liegt. Dazu muss er nicht aus Eden rauskommen, der Strom. Und der gleiche Autor, den wir uns am Anfang angeschaut haben, Speiser, der hat viel Gutes geschrieben, übersetzt das in etwa folgendermaßen. In Eden ergießt sich ein Fluss, um den Garten zu bewässern. Draußen bildet er 4 verschiedene Nebenflüsse. Ich bin kein Hebräischgelehrter und kann nicht beurteilen, was am Ende wirklich die definitiv zutreffende ist, aber nach Speiser ist es durchaus plausibel, hier zu übersetzen, dass es sich nicht um eine Quelle handelt, die aus Eden herausfließt, sondern dass es andersherum ist, dass es 4 Flüsse sind, die dann sich zu einem vereinen, der durch Eden hindurchfließt. Warum ist das relevant? Weil zumindest drei von den vier Flüssen es heute noch gibt und man anhand dieser Flüsse den Garten Eden ziemlich genau verorten kann. Der Tigris und der Euphrat lassen sich problemlos lokalisieren. Tigris und Euphrat, beide entspringen in der heutigen Türkei und sie münden dann irgendwann in den Persischen Golf im südlichen Irak heute und vereinen sich vorher zu einem Strom. Ich habe eine Karte mitgebracht, so sieht das heute aus mit den Grenzen von heute. Die beiden Flüsse treffen sich dort unten kurz vorm Persischen Golf und eine andere Ortsangabe, die uns genannt wurde im Text, ist im Osten. Östlich von da, wo Mose geschrieben hat, das war entweder Ägypten oder in der Wüste. Mose ist ja nie in das verheißene Land Kanaan gekommen, aber selbst das wäre noch im Osten. Aber so ist es wirklich fast eine Linie horizontal. Genau, und das sieht man jetzt auf dieser Karte noch nicht, aber von Norden her kommt noch ein Fluss dazu, was höchstwahrscheinlich der Gihon-Fluss ist. Und auch da gibt es unter den Gelehrten ein paar Diskussionen, welches der Fluss wirklich ist, weil hier im Text steht, dass er durchs Land der Kuschiter fließt und das Land der Kuschiter ist eher südlich von diesen Flüssen zu verorten. Aber es gibt auch Gründe anzunehmen, dass damit das Land der Kassiter gemeint ist und das wäre nördlich, genau dort, wo der Gihon fließt. Genau, damit hätten wir drei Flüsse, die dann sich zu einem vereinen. Und dann gibt es noch einen vierten, den Fluss Pison. Darüber gab es die meisten Diskussionen. Der wurde überall verortet, sogar in Afrika, in Äthiopien. Und viele Menschen haben den gesucht. Das Problem ist, heutzutage gibt es keinen vierten Fluss, der da hineinmündet. Und die schlüssigste Erklärung nach meiner Ansicht ist alles kein Anspruch auf absolute Wahrheiten, was ich jetzt zu diesen Flüssen sage, ist, dass es sich dabei um das handelt, was heutzutage noch als Wadi al-Ruma übrig geblieben ist. Ein Wadi, kennt man auch in Israel, ist ein Flusslauf, der nur zu bestimmten Zeiten mit Wasser gefüllt wird. Wenn es stark regnet oder wenn die Schnee schmilzt in den Bergen, entstehen auf einmal Flüsse, die sonst nicht da sind, aber das Flussbett ist dann trotzdem irgendwie da. Und genau, der Wadi al-Ruma, der beginnt im Westen Saudi-Arabiens und fließt mehrere hundert Kilometer östlich durchs Land. Heutzutage, wenn er Wasser führt, alle paar Jahre führt er mal Wasser und ist dann auch ein großer Strom. Er versinkt dann irgendwie in der Sanddüne und taucht wieder auf und mündet in den Persischen Golf. Der ursprüngliche Verlauf von diesem Fluss wurde in den letzten Jahren anhand von Satellitendaten rekonstruiert. Und im letzten Jahr erst hat ein amerikanisches Forscherteam aus gläubigen Christen den Verlauf dieses Flussbetts mit einem Geländewagen sind sie denn nachgefahren und haben den von dem Beginn in den Bergen auf der Westen Saudi-Arabiens bis hin zum Osten verfolgt, wo er dann ursprünglich in die drei Flüsse reingemündet ist. Auf dem Bild sieht man ein Foto, was die gemacht haben. Das, was quer durchgeht, so ein bisschen schimmert, das ist der ursprüngliche Verlauf, was heute das Wadi al-Ruma ist. Und bis zum Ende von diesem Flussbett hat man Steine gefunden, die ihren Ursprung in dem Gebirge haben, wo der Fluss begann. Die waren dann nicht mehr kantig, sondern abgeschliffen. Also das ursprüngliche Flussbett ist recht plausibel, dass das ist, was früher der Fluss Pison war, der dann irgendwann ausgetrocknet ist. Genau, den ganzen Bericht, sehr spannend, könnt ihr euch gerne anhören. Im Wochenblatt ist der Link oder ihr sucht auf YouTube unter dem Account Expedition Bible. Das Video heißt Searching for the Garden of Eden's Pishon River in Englisch, aber man kann ihm, denke ich, auch mit ein bisschen Englischkenntnissen gut folgen. Okay, im Text wird der Pison geschrieben, dass er durch das Land Havila fließt, wo das Gold ist. Also es muss irgendwo da viel Gold geben. Auch das ist in Saudi-Arabien grundsätzlich der Fall. Es gibt dort viel Gold und in der Gegend von diesem Gebirge gibt es 55 Goldminen, wo Gold abgebaut wird. Und die produktivste und größte Goldmine vom ganzen Mittleren Osten ist ebenfalls dort in der Nähe. Bis zum heutigen Tag. Das Bedolochharz, das ist ein Baumharz, was unter anderem als Gewürz verwendet wurde. Und Edelsteine, auch dafür ist Saudi-Arabien bekannt. Damit dass man die dort findet. Und sie haben schon seit vielen tausend Jahren damit gehandelt. Eine Handelsroute führt ebenfalls dadurch. Genau, also diese Indizien weisen alle darauf hin, dass man, wie man auf dem nächsten Bild sieht, den Garten Eden mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf dem grünen Fleckchen verorten kann, wo diese vier Flüsse zusammenfließen und dann gemeinsam in den Persischen Golf münden. Speiser schreibt dazu: Alle vier Ströme flossen einst in der Nähe der Spitze des Persischen Golfs zusammen oder sollen es zumindest getan haben, um ein fruchtbares Gartenland zu schaffen, auf das die örtliche und religiöse und literarische Welt gleichermaßen als das Land der Seligen zurückblickte. Also das Land war unter diesem Namen bekannt, das Land der Seligen, ganz besonders fruchtbares Land. Und auch heute noch ist die Gegend eine sehr wasserreiche und fruchtbare Gegend. Dort leben heutzutage Araber, sie halten Wasserbüffel. Hier sieht man ein Bild von oben, fahren damit Booten. Von der Schönheit des Gartens ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Und genau, hier sieht man ein bisschen weiter rausgezoomt noch was. Also es gibt auf jeden Fall viel Wasser. Genau, aber ich vermute mal, auch der Wasserpegel ist ein anderer als vor der Sintflut. Daher mehr als das sieht man heute nicht mehr. Warum schreibt Mose diese Zeilen, habe ich mich gefragt. Warum beschreibt er diese Flüsse, die dort zum Garten zu Eden führen und den Garten bewässern? Den Garten selbst konnten die Menschen nicht mehr ausfindig machen, als Mose das geschrieben hat. Die Sintflut war längst vorbei. Aber mit der Beschreibung, die Mose gibt, konnten die Menschen doch den Garten verorten. Und ich denke, dass das deshalb dasteht, um klarzumachen: Der Garten Eden ist keine Erfindung von Gott, es ist keine, oder auch keine Erfindung von Menschen, es ist keine ausgedachte Geschichte, kein Mythos, keine Erzählung ohne Realitätsbezug. Es ist eine reale Begebenheit, die an wirklich existierenden Orten stattgefunden hat. Und es sind historische Tatsachen und keine Erfindung von Dr. Mose. Zurück zum Text, Vers 15, sehen wir, wie Gott den Menschen in den Garten setzt. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen und ihm die Aufgabe gegeben, die Erde zu füllen und sich untertan zu machen. Aber wie sollte das funktionieren? Was hätte Adam machen sollen? Er wusste gar nichts. Er war abhängig, Rat zu bekommen. Er war abhängig davon, Rat von seinem Schöpfer zu bekommen, wie er den Auftrag ausführen sollte, den Gott ihm gegeben hatte. Und Gott, das bedingt sein Wesen, wenn er einen Auftrag gibt, dann gibt er auch alle nötigen Umstände und Anweisungen, um den Auftrag zu befolgen und auszuführen. Und so stellt Gott Adam nicht einfach auf irgendein kahles Stück Land und sagt: Mach mal, guck mal, wie du klarkommst, schau mal, was draus wird, sondern er selbst legt diesen Garten an. Er gibt ein Vorbild. Hier, so sieht's aus. So sollst du dich um die Erde kümmern. Das ist das Ziel. Mach was Schönes draus. Außerdem grenzt er ein Gebiet ab. Eden ist klar definiert. Der Garten hatte Grenzen. Und für dieses Gebiet, was Gott definiert, macht er Adam verantwortlich. Der große Auftrag aus 1. Mose 1, ja, das war, die Erde zu füllen und über die ganze Erde zu herrschen, aber ein einzelner Mensch kann das nicht. Und so konkretisiert hier Gott den Auftrag für Adam und definiert seine Verantwortung. Er sollte Lebensmittel anbauen, er sollte kreativ werden, er sollte das, was Gott gemacht hatte, bewahren, pflegen. Und das war ein Auftrag, den konnte Adam ausführen. Es war nicht unmöglich. Und so ist doch deine Berufung abgesteckt. Es ist, jeder von uns hat einen kleinen Bereich auf dieser Welt, wofür er verantwortlich ist. Eine Arbeitsstelle, ein Ort, eine Familie, Kinder vielleicht 2, 3, 4, je nachdem, wie viele du hast oder auch keine. eine Gemeinde, ein paar Menschen, denen du Zeugnis geben kannst und sollst von Christus. Da, wo Gott dich hingestellt hat, da sei treu und erfülle deinen Auftrag. Eine Sache müssen wir ganz grundlegend verstehen aus diesem zweiten Kapitel. Wir sind vor dem Sündenfall. Es gibt nichts Böses in der Welt. Alles funktioniert wie gedacht. Es gibt keinen Tod, keine Krankheit, kein Unkraut, keine brütende Hitze, kein Gewitter, kein Waldbrand. Und dennoch ist der Mensch darauf angewiesen, Rat und Anweisung und Hilfe von Gott zu bekommen. Gott hat den Menschen als ein Wesen geschaffen, das auf seinen Rat angewiesen ist. Wir haben in Sprüche heute Morgen gelesen in der Schriftlesung, höre auf meinen Rat. Gott hat den Menschen als ein Wesen geschaffen, das auf sein Wort angewiesen ist. Und das sehen wir uns im nächsten Punkt an. Gott erwartet von dem Menschen, dass er seinen Rat gehorcht. Gott fordert Glauben und Gehorsam vom Menschen. Wir lesen die Verse 16 und 17 in 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nachdem Gott dem Menschen Rat in Bezug auf seine Arbeit und auf seine Umgebung gegeben hat, spricht er nun ein eindeutiges Gebot aus. Es gibt einen Baum im Garten, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, und davon darf der Mensch nicht essen. Preisfrage. Warum gibt Gott dieses Gebot? Hätte er es nicht einfach weglassen können? Ohne das Gebot? Kein Sündenfall. Keine Möglichkeit zu sündigen. 1. Mose 3 bis Offenbarung 21 hätten wir uns sparen können. Paradies am Anfang, Paradies am Ende, Paradies für immer. Ja, das musste sein, das Gebot. Gott ist Gott und ihm gebührt die Ehre. Und mit diesem Gebot macht er genau diesen Zustand deutlich. Er belehrt den Menschen. Du bist Geschöpf, ich bin Gott. Er informiert ihn, wie seine Beziehung zu Gott aussieht. Er gibt ihm Rat in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Bei der nächsten Predigt, nächsten Sonntag, werden wir sehen, dass er ihm auch Rat für seine zwischenmenschlichen Beziehungen gibt. Er schafft die Frau und belehrt ihn dann darüber, was ist die Ehe, wie funktioniert das? Aber hier geht es um die Beziehung zu Gott. Gott macht deutlich, dass er von ihm Glauben und Gehorsam erwartet. Gott erwartet, dass der Mensch seinen Rat annimmt und befolgt und innerhalb der Grenzen lebt, die Gott ihm aufgezeigt hat. An Gott glauben muss man nicht erst, seit Jesus Christus auf dieser Erde war und auch nicht erst nach dem Sündenfall, sondern das war von Anfang an Grundausstattung des Menschen. Er war geschaffen als ein abhängiges Wesen, das an Gott glauben und Gott gehorchen soll. Wohlgemerkt, es ist kein Gebot, was Adam nicht halten konnte. Die Verführung war nicht unwiderstehlich groß. Ein Baum nicht zu essen, von einem Baum nicht zu essen, während es vermutlich zehntausende Bäume allein in diesem Garten gab, die er alle als Nahrungsquelle nutzen durfte. Außerdem sollte er das Land bebauen, die Frucht des Erdbodens genießen. Gott ist nicht unfair in dem, was er macht. Er ist völlig gerecht und rein und heilig, ohne falsch. Und auch die Strafe, die Gott ankündigt, ist gerecht. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott und Adam waren nicht irgendwie auf einer Stufe. Gott war sein Schöpfer. Und ungehorsam gegen Gott käme Rebellion gegen Gott gleich. Es wäre ein Versuch des Menschen, Gott von seinem Thron zu stoßen und seinen Platz einzunehmen. Auch das werden wir uns in 1. Mose 3 anschauen. Was ist Sünde? Und ja, Sünde ist Rebellion gegen Gott, gegen Gottes Herrschaft, gegen Gottes Autorität. Und deswegen wird Gott und hat Gott Sünde nicht toleriert. und nicht geduldet. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, das macht Gott von Anfang an deutlich. Gleichzeitig würde Gehorsam gegenüber Gottes Gebot dazu führen, dass der Mensch für immer in seiner Gegenwart bleiben könnte. Aber all diese Dinge konnte Adam nicht aus der Schöpfung sehen. Er konnte an dem, was Gott geschaffen hat, sehen, dass Gott ein gütiger und wohlwollender Gott ist, dass er fürsorglich ist, und er konnte auch die Macht und Größe und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn er den Sternenhimmel anschaut. Aber um zu verstehen, wie seine Beziehung, sein Verhältnis zu Gott aussieht, brauchte er mehr als die Schöpfung. Es musste ihn jemand informieren. Gott musste reden, er musste sich offenbaren, und genau das hat Gott getan. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. So beginnt das Johannesevangelium. Gott ist ein Gott, der redet. Gott selbst ist das Wort. Lass uns mal in Sprüche 8 etwas anschauen. Dort wird in einer herrlichen Bildersprache die Weisheit Gottes beschrieben, die von Anfang an bei Gott war. Sprüche 8, ab Vers 22 bis 36. Der Herr, Jahwe, besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und die Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an, und alle, die mich hassen, lieben den Tod. Woher kommt die Weisheit? Sie kommt von Gott. Bevor Gott die Erde geschaffen hat, war die Weisheit bei ihm. Er selbst ist die Quelle der Weisheit. Und Adam musste von Gott Weisheit lernen. Und Adam bedeutet einfach Mensch. Adam ist ein Prototyp für uns. Das, was für Adam gilt, gilt für uns. Was Adam tat, hättest du getan, wärst du an seiner Stelle gewesen. Was Adam braucht, brauchst auch du. Und so musst auch du von Gott Weisheit lernen. So wie Adam bist du nicht autonom geschaffen, sondern genauso abhängig von Gott, von seinem Wort, von seiner Weisheit, von seinem Rat. Wo suchst du Weisheit? Wo suchst du Rat für dein Leben, für deine Finanzen, für deine Familie, für deine Kindererziehung, für deine Arbeit? Wo suchst du Rat? Es gibt zwei Quellen, die du anzapfen kannst. Gott ist die wahre Quelle der Weisheit, das haben wir heute gesehen, aber es gibt noch eine zweite Quelle, die ebenfalls Rat anbietet. Im dritten Kapitel werden wir sehen, dass da ein zweiter Ratgeber auftritt, die Schlange. Auch sie will den Menschen beraten. Im Kolosserbrief haben wir gesehen, es gibt Philosophien dieser Welt, die durch Überredungskünste uns zu Trugschlüssen verleiten wollen. Das ist genau, was in 1. Mose 3 passiert. Und all das kommt von der Schlange, von dem Teufel, der ebenfalls einen Rat anbietet, der zum Tod führt, letztendlich. Am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, wozu lebst du? Und die Antwort, die der Bibeltext uns gibt, ist, du bist für Gott geschaffen. Du bist dazu geschaffen, um in Abhängigkeit von ihm zu leben und täglich von seiner Weisheit zu lernen. Gott allein ist die einzig wahre Quelle der Weisheit und jeder, der täglich an seiner Pforte wacht, so wie Sprüche 8 es formuliert, der findet das Leben. Das tägliche Lesen und Nachsinnen über Gottes Weisheit in seinem Wort, in der Bibel, das Hören auf sein Wort, in der Predigt, in den Seminaren, das ist, was uns hilft, das Leben zu leben, das Gott für uns gedacht hat. Denn sein Wort hat alles, was du brauchst, um so zu leben, dass du Wohlgefallen vor dem Herrn erlangst. Ist das dein Verlangen? Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Ja, großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass wir dich heute, nachdem wir dich einige Wochen lang als den großen Gott und Schöpfer, den souveränen Herrscher des Universums kennengelernt haben, dich als den persönlichen Gott kennenlernen konnten. Im zweiten Kapitel in der Erschaffung des Menschen, danke, dass du kein ferner Gott bist, der weit weg bist, sondern du willst bei den Menschen wohnen, du kümmerst dich um den Menschen, du sorgst für den Menschen und du hast uns geschaffen, um in deiner Abhängigkeit zu leben. Du gibst uns Rat, du gibst uns Weisheit, du gibst uns alles, was wir brauchen. Und ja, doch müssen wir bekennen, dass wir oft nicht von deinem Rat, nicht zu dir kommen, um Rat zu suchen. Wir suchen an Quellen, die stinkendes Wasser haben und ja, nehmen Rat, der letztendlich von der Schlange, vom Teufel kommt für uns und wenden ihn an. Bitte vergib uns, gib uns Unterscheidungsvermögen, deine Stimme von der Stimme des Teufels zu unterscheiden. Hilf uns, dich immer besser kennenzulernen in deinem Wort, um auch dieses Unterscheidungsvermögen zu gewinnen. Und ja, hilf uns mehr und mehr, das Leben zu leben, wozu du uns geschaffen hast. In Abhängigkeit von dir, unter deinem Wort und so, dass wir mit unserem Leben dir Ehre bringen, dir Wohlgefallen. Gib uns dazu Gnade und ja, danke für ja, deine Güte und Gnade, die du uns auch in Jesus Christus zeigst, um all unser zu kurz kommen, unser Versagen, unsere Sünde zu, ja, auf dich zu nehmen. Du hast unsere Sünde gegen deine Gerechtigkeit getauscht. Danke, dass wir deshalb ja, gerecht vor dir stehen dürfen, alle, die an dich glauben. Und ja, wir möchten dich dafür loben und preisen. Amen.